Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Tag. Literarisches Erinnern, Erinnerungen als dokumentarische Zeugnisse festgehalten in Literatur. Das zeichnet die Arbeit der Schriftstellerin Svetlana Alexijewitsch aus. 2013 hat sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten, 2015 den Literaturnobelpreis für ihr Werk, das als tragische Chronik von Kriegen gelesen werden kann, das aber den grausamen Erfahrungen der Menschen in diesen Kriegen, deren nie zuvor gehörten Stimmen, einen einzigartigen Resonanzraum verschafft. Dass Svetlana Alexijewitsch vor 2 Tagen virtueller Gast bei den Literaturtagen in Lana war, wundert niemanden. Immerhin war deren Motto Erinnerungssturz, bezeugte und erzählte Geschichte. Dass diese mutige Frau aber heute in Belarus zum Verhör vorgeladen wurde, hat nicht nur verwundert, sondern schon gestern Protestnoten vieler Schriftstellerverbände und prominenter Kolleginnen zur Folge gehabt. Wir berichten über beides. Außerdem in dieser Sendung ein Gespräch in unserer Sommerreihe Nah und Fern mit dem Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer über das, was die Welt zusammenhält, naturwissenschaftliche Erkenntnis und deren tiefe Geheimnisse. Der belarussische Präsident Lukaschenko geht gezielt gegen Oppositionelle vor. Sie werden verhaftet und vor Gericht gebracht, ihnen drohen langjährige Haftstrafen. Svetlana Alexijewitsch ist nicht nur belarussische Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin, sondern sie sitzt auch im Präsidium des neuen Koordinierungsrats der Zivilgesellschaft für einen friedlichen Machtwechsel in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus. Heute Mittag wurde sie zusammen mit anderen Kritikerinnen und Kritikern zum Verhör in Minsk vorgeladen. Sie hatte im Rundfunk den Rücktritt von Staatspräsident Lukaschenko gefordert. Und auch jetzt wieder deutliche Worte gefunden, der Warnung vor einem Bürgerkrieg in Belarus. Florian Kellermann hat mit Svetlana Alexijewitsch gesprochen und ihren Auftritt in Minsk für uns verfolgt.
Mit Applaus wurde Svetlana Alexijewitsch vor dem Gebäude der Ermittlungsbehörde empfangen. Etwa 100 Anhänger und Journalisten hatten sich eingefunden. Mitglieder aus dem sogenannten Koordinierungsrat der Opposition begleiteten die 72-Jährige. Die Literaturnobelpreisträgerin gab sich zuversichtlich. Ich bin völlig ruhig, ich fühle mich nicht schuldig. Was wir tun, ist nicht nur legal, sondern auch bitter nötig. Denn wenn wir uns spalten lassen, dann schlittern wir in einen Bürgerkrieg. Unser Ziel ist es dagegen, die Gesellschaft zu einen und die politische Krise zu überwinden. Svetlana Alexijewitsch gehört dem Präsidium des Koordinierungsrats an. Dieser sucht den Dialog mit Machthaber Alexander Lukaschenko, um neue demokratische Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Lukaschenko wies dies zurück. Den Mitgliedern des Koordinierungsrats warf er vor, einen Staatsstreich zu planen. Ihnen droht deshalb eine mehrjährige Haftstrafe. Svetlana Alexijewitsch betonte, dass sie sich nicht einschüchtern lasse. Vor unseren Augen entsteht jetzt die belarussische Nation. Und ich denke, die meisten hier sind stolz auf diese Nation. Wenn wir diese Bewegung so vieler tausend Menschen sehen, wenn wir bei den Demonstrationen in ihre Gesichter schauen, Belarus verankert sich auch im Bewusstsein des Westens. Die ganze Welt erfährt jetzt davon, dass es Belarussen gibt. Kulturschaffende haben die Proteste von Anfang an aktiv begleitet. Theaterensembles und Philharmonien streiken, Künstler veranstalten Performances einfach auf der Straße. Auch vor dem Gebäude der Ermittlungsbehörde versammelten sich heute Kulturschaffende, um die Nobelpreisträgerin zu unterstützen. So der Schriftsteller Wladimir Arlov. Er sagte gegenüber Radio Svoboda: In einem demokratischen Land und überhaupt in jedem normalen Land würde die Staatsführung in so einer Krisensituation eine Literaturnobelpreisträgerin doch zu sich einladen. Aber unsere Staatsmacht lädt die Nobelpreisträgerin zur Vernehmung vor. Kultur existiert einfach nicht für dieses Regime. Das Einzige, wovor es Angst hat, sind streikende Arbeiter. Der Minsker Kulturwissenschaftler Maxim Zhbankov hatte sich in der Vergangenheit auch immer wieder kritisch zu Svetlana Alexijewitsch geäußert. So warf er ihr vor, zwar die Mentalität der Menschen in der Sowjetunion erforscht zu haben, aber die Gegenwart nicht ausreichend zu verstehen. Heute aber kam auch er ins Zentrum der Hauptstadt Minsk, um seine Solidarität mit der Schriftstellerin zu zeigen. Er sagte: Die Staatsmacht zeigt hier ihre absolute Hilflosigkeit. Sie ist unfähig, die Lage adäquat einzuschätzen. Sie ist unfähig zum Dialog und dazu, mit den Unzufriedenen anders als aggressiv umzugehen. Ein Verhör von Alexejewitsch, das ist eine tragische, eine absurde Performance. Jemand hat gesagt, der Hauptfeind eines Diktatoren ist der Diktator selbst. Das sehen wir jetzt. Doch so lächerlich das Vorgehen der Staatsmacht gegen die 72-jährige Schriftstellerin auch scheint, ihre Berater sehen eine reale Gefahr für sie. Gestern wurden zum ersten Mal zwei Präsidiumsmitglieder des Koordinierungsrats der Opposition verurteilt, zu jeweils 10 Tagen Haft. Unter ihnen ein Vertreter der Streikenden im Minsker Traktorenwerk. Der Ex-Kulturminister Pavel Latuschko, ebenfalls Präsidiumsmitglied, wurde gestern 3,5 Stunden lang verhört. Über den Verlauf machte er keine Angaben. Er habe sich vor den Behörden zum Stillschweigen verpflichtet, erklärte er. Svetlana Alexejewitsch dagegen hielt sich nur 40 Minuten bei den Ermittlern auf. Sie habe keine Angaben gemacht, um sich nicht selbst zu belasten, erklärte sie. Sie hoffe indes weiterhin, dass sich die Demokratie in Belarus durchsetzt. Es wird noch viele politische Rochaden geben. Vielleicht hilft uns ja die Welt, die internationale Gemeinschaft. Bisher spricht Lukaschenko leider nur mit dem russischen Präsidenten Putin. Das Wichtigste sei allerdings, dass die Proteste friedlich blieben, so Alexejewitsch, dass nicht weiteres Blut vergossen werde.
Florian Kellermann über die Vernehmung einer Literaturnobelpreisträgerin in Minsk. 2 Tage zuvor war die Schriftstellerin bei den Literaturtagen Lana zu Gast gewesen, zumindest virtuell. Das traditionsreiche Festival fand zum 35. Mal statt in der Südtiroler Gemeinde Lana. Es wurde mit einem Gespräch eröffnet, das Alexejewitschs Übersetzerin mit ihr geführt hatte. Der lang geplante Auftritt war zuerst durch die Pandemie und dann durch die aufkeimende Revolution vor ihrer Haustür verhindert worden. Die Literaturtage Lana haben immer ein Thema. In diesem Jahr hieß es Erinnerungssturz, bezeugte und erzählte Geschichte. Alexejewitsch hatte für ihr Buch »Die letzten Zeugen« 2014 erschienen, Menschen interviewt, die beim Einmarsch der Deutschen in Weißrussland noch Kinder waren und jetzt zum ersten Mal erschütternde Zeugnisse ablegten über ihre Kriegserfahrungen. Doch die Gegenwart sorgte nochmal für eine andere Belichtung des Themas Zeugenschaft. Katrin Hillgruber berichtet.
Seit ihren Anfängen widmen sich die Literaturtage Lana unter der Ägide von Christine Vescoli und Elmar Locher beharrlich dem Verhältnis von Erinnerung und Literatur. Locher zitierte den Jubilar Hegel herbei.
Es wird plötzlich unentscheidbar, wer da wen stürzt, ob da jemand sich selbst stürzt. Und diese Bedeutungsvielfalt ermöglicht uns die eine oder andere Überlegung. Erinnerungssturz, man findet sich in diesem Strudel oder, wie es Hegel sagt, es ist der nächtliche Schacht der Intelligenz, in dem viele Anschauungsbilder und Vorstellungen bewusstlos aufbewahrt sind.
Wenn sich jemand mit dem Komplex des Erinnerns auskennt, dann sie. Svetlana Alexejewitsch, Schöpferin der sogenannten Romane in Stimmen. Für ihren virtuellen Auftritt zur Eröffnung füllte ein Video aus Minsk die Bühne des Raiffeisenhauses. Mit seinen gewagten, schrägen und rustikalen Brauntönen ähnelt es aparterweise sowjetischen Repräsentationsbauten der 1960er Jahre. In Svetlana Alexejewitschs Gespräch mit ihrer Übersetzerin Ganna Maria Braungart sollte es um ihre Werke wie die Weltkriegschronik Die jüngsten Zeugen gehen. Doch dann drängte sich die Realität dazwischen. Ich freue mich, ihr Festival zu begrüßen. Vor allem freue ich mich über sein Thema. Ich beschäftige mich mein Leben lang mit Erinnerung und heute denke ich immer mehr darüber nach. Hier findet eine Revolution statt und die Herrschenden und die Polizeikräfte, die in den ersten Tagen Handgranaten auf friedliche Demonstranten warfen und anschließend rund 7000 Menschen ins Gefängnis sperrten und dort schlimmsten Misshandlungen aussetzten, sie schlugen Erniedrigten, sie versuchen, die Erinnerung zu zerstören. Was Wirkung zeigt, sind die wiederholten Schläge, schreibt Cecile Weißbrot in ihrem Roman Zerstörung, übersetzt von Anne Weber. Durch die Vorgänge in Belarus und die Corona-Krise liest sich Weißbrots Dystopie über behördlich verordnete Apps und das erzwungene Vergessen von Romanen ganz neu. Sie denkt an Mitte März zurück.
Aber am Anfang muss ich sagen, ich habe auch an die Beschreibungen, die es im Buch gibt, gedacht. Mit leeren Straßen, mit geschlossenen Buchhandlungen, Theater und so weiter. Also gleichzeitig eine total andere Welt, aber auch unsere Welt. Also nur ein bisschen überspitzt. Aber auch natürlich habe ich viele Dichter aus der ehemaligen Sowjetischen Union gelesen, wo die Werke nur gerettet worden sind durch das Gedächtnis von Leuten, die Gedichte gelernt haben.
In Belarus würde nur Fiktionale als die wahre Literatur geschätzt, beklagte sich Svetlana Alexejewitsch, nicht aber ihre auf Interviews beruhende Dokumentarprosa. Doch die deutsch-französische Journalistin Geraldine Schwarz plädiert mit ihrer Familienrecherche die Gedächtnislosen gerade dafür, der Fiktion zu misstrauen.
Es besteht die Gefahr bei der Fiktion, dass die Fiktion auch die Fakten ersetzt. Und das ist mir aufgefallen bei verschiedenen Austauschen mit jüngeren Autoren oder jüngeren Intellektuellen. Sie meinten, inzwischen hätte die Fiktion wirklich so sehr die Fakten ersetzt, dass man den Krieg eigentlich mit einem schönen Film assoziiert oder einer schönen Netflix-Serie. Und deshalb Fiktion alleine reicht nicht für das Erinnern.
Stürzt die oder der Einzelne in die Erinnerung oder stürzt die Erinnerung uns? Die Doppeldeutigkeit des Ausdrucks Erinnerungssturz hat sich in Lana als gespenstisch aktuell erwiesen.
Katrin Hillgruber war für uns bei den Literaturtagen in Lana in Südtirol. Ernst-Peter Fischer ist Wissenschaftshistoriker und Publizist. Die Naturwissenschaften vor allem haben es ihm angetan und er hat ziemlich viele davon durchmessen, wovon ein paar Buchtitel zeugen sollen. Die Hintertreppe zum Quantensprung oder eine Naturgeschichte der Dunkelheit oder Irren ist bequem, Wissenschaft quergedacht. Das kommt uns sehr recht in Bezug auf unsere Sommerreihe Nah und Fern, denn die Wissenschaft weiß sehr viel über das Nahe und das Ferne. Sie hat die kleinsten Arten bis zum Einzeller unter das Mikroskop gelegt, aber auch die Fernrohre auf das All gerichtet, um schwarze Löcher zu vermessen oder uns Bilder von den entferntesten Planeten vor Augen zu führen. Die Naturwissenschaft hat Gott entzaubert, oder zumindest bewiesen, dass er nicht die Welt erschaffen hat. Aber sie hat die Welt verzaubert. Das behauptet Ernst-Peter Fischer in seinem Buch »Die Verzauberung der Welt – Eine andere Geschichte der Naturwissenschaft«. In unserem Gespräch habe ich ihn zuerst gefragt, was ihm in den Sinn kommt, wenn er zum Stichwort »nah und fern« frei assoziieren dürfe.
Also mir kommt in den Sinn, dass wir eigentlich von Wissenschaft umgeben sind, dass wir unser Leben mit Wissenschaft führen. Wir sitzen am Computer, wir benutzen ein Handy, wir schalten das Fernsehgerät ein, wir benutzen einen Kühlschrank, wir fahren Auto, wir benutzen eine Fernbedienung, was immer auch. Die Wissenschaft ist uns ganz nah in dem Alltag, im Handhaben, aber sie ist uns ganz fern in dem Sinne, dass wir sie gar nicht verstehen und manchmal auch gar nicht verstehen wollen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Wissen, das die Wissenschaft erworben hat, wirklich etwas ist, das Leute nachvollziehen wollen. Das ist übrigens schon eine Beschwerde von Albert Einstein gewesen, 1930, als sozusagen die Medien, der Rundfunk aufkamen. Da hat er gesagt, wir sollen sich alle Menschen schämen, die sich zwar der Wunder von Wissenschaft und Technik bedienen, aber davon so wenig verstehen wie die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. Ich persönlich glaube, dass das nach wie vor der Fall ist. Wir fressen gerne von der Wissenschaft, wir nutzen das Handy, wir fahren Auto, wir schalten den Fernseher ein, wir tun alles Mögliche. Aber um Gottes Willen, mir nur ja nicht erklären, was es mit den Atomen, den Elektronen, den Genen und so weiter auf sich hat. Und das ist meiner Ansicht nach bedingt dadurch, dass irgendwann mal ein Sozialwissenschaftler gesagt hat, die Welt wurde durch die Wissenschaft entzaubert. Entzaubert ist immer Langeweile. Und wenn ich etwas erklären kann, ist es langweilig. Warum sollte ich mich darum kümmern? Außerdem ist sozusagen das Menschliche viel wichtiger. Ich halte das für einen leichtfertigen Irrtum. Ich glaube, dass man das Ganze, was den Menschen geschieht, nur verstehen kann, wenn man sozusagen sich dem über die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die aus der Tiefe der Atome oder aus der Tiefe der Zeit von der Evolution herkommen, verstanden hat. Ich glaube, dass da eine Menge Nachholbedarf ist.
Ich will Ihr Beispiel aufgreifen vom Handy. Das ist ja prototypisch für die Tatsache, dass wir uns so viele Dinge technisch ganz nah heranholen, aber eventuell auch die Umgebung gerade deswegen nicht mehr wahrnehmen.
Also ich finde das Handy toll, ich habe eins, ich benutze es unentwegt, aber doch nicht, wenn ich mit jemandem zusammen bin, wenn ich jemandem nah sein möchte. Ich finde das entsetzlich, wenn Menschen in Cafés oder Restaurants sich erstmal am Tisch hinsetzen und auf ihr Handy gucken. Noch nicht mal in die Speisekarte, um dem Kellner was zu sagen, sondern erstmal das Handy. Das heißt, die Nähe, die man hat, kommt durch das Medium zustande, das eigentlich die Ferne ist. Ich könnte dann immerhin versuchen, näher zu dem Medium zu kommen, indem ich verstehe, A, wie es funktioniert und B, warum das Medium so geworden ist. Und ich denke, wenn ich das verstehen würde, wenn ich weiß, wie es die Menschen im Laufe der letzten Jahrzehnte geschafft haben, die Welt in die Maschine zu bekommen, wenn ich das Verständnis dieser Aktivität der Ingenieure und Wissenschaftler habe, dann bin ich dem ganzen Geschehen, das man Geschichte nennt, näher. Und ich finde, das könnte man vor dem Wunder, das man in der Hand hält und Handy nennt, ausbeginnen. Denn man kennt viel näher erstens dem Handy und zweitens den Menschen kommen, die das auch benutzen, wenn man sich über die Dinge, mit denen auf die Weise, wie das funktioniert, unterhält.
Sie versuchen, Herr Fischer, den Menschen die Geheimnisse der Naturwissenschaft und auch die Brillanz der Forscher näher zu bringen. Die Geschichtswissenschaft versucht ja zum Beispiel auch, uns die Historie nahe zu bringen. Beides hat ja aber nur eine begrenzte Reichweite, einen begrenzten Wert, weil es eben nie ganz gelingt.
Das Wichtigste ist, dass man sich klar macht, dass die Wissenschaft, und das ist, halte ich für ein ganz wesentliches Erkenntnis, Wissenschaft kann gar kein Geheimnis aufheben. Wissenschaft kann das Geheimnis nur vertiefen. Das können Sie an einem ganz einfachen Beispiel betrachten. Wenn Sie überlegen, warum Steine nach unten fallen oder Bälle nach unten fallen, dann werden Sie sagen, ja, das liegt an der Schwerkraft. Haben Sie jetzt das Fallen geklärt? Nein, Sie haben jetzt einen neuen Begriff eingeführt, die Schwerkraft, die viel geheimnisvoller ist als das Fallen. Und das ist in der ganze Weg der Wissenschaft. Es wird immer geheimnisvoller. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Das tun Menschen nicht nur, um irgendeine Lösung zu finden, die sie sowieso nicht bekommen können, höchstens technischer, sondern weil das Geheimnis sie anlockt. Das Schönste, was Menschen erleben können, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle. Und die Nähe kommt durch das Geheimnisvolle, nicht durch das Offenbarte. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Lehre, die man aus der Wissenschaft ziehen kann und die man im menschlichen Umgang benutzen kann.
Nun hat das Geheimnisvolle ja aber vor allem derzeit auch eine bedrohliche Seite, so wie vielleicht das Unsichtbare, das Unverstehbare allgemein. Ich spreche natürlich von Corona und von anderen unsichtbaren Gefahren, wie sagen wir Kernenergie oder Krebs, die so eigentlich nicht vermittelbar sind.
Ja, da machen Sie folgenden Fehler. Die Menschen haben seit der Romantik, den Mut gehabt, das Unsichtbare aufzunehmen, auch das Unaussprechliche. Und wir wissen doch, dass es das gibt. Die Aufklärung, die meint, dass sie alles erklären kann, dass sie alles wissen kann, dass sie alles ableiten kann, dass sie alles determinieren kann, dass sie alles bestimmen kann. Die Romantiker haben gesagt, das wird es nie geben. Sie können vernünftige Fragen stellen und auch vernünftige Antworten geben, aber sie müssen damit rechnen, dass die vernünftigen Antworten sich widersprechen, vor allen Dingen, wenn es um Werte oder Bewertungen geht. Und seit wir dieses Abenteuer der Romantik hinter uns haben, wissen wir, dass die Welt nur geheimnisvoller werden kann. Es ist nicht zu erwarten, dass irgendjemand die Welt versteht. Das können nur plumpe, platte Populisten, die dann vorne sich hinstellen und irgendwas erklären. Und wenn Leute die anbeten, sind die noch dümmer. Das Leben besteht im Erleben von Geheimnissen. Und wir müssen uns einfach damit abfinden, dass das unser Gefühl packt, dass wir daran interessiert sind. Und ich finde, das hält einen am Leben. Und dann ist die Ferne die Nähe, nämlich das Geheimnisvolle, das in mir ist. Denn das Wort Geheimnis ist ein Wort, das Martin Luther eingeführt hat, um das Wort Mysterium zu übersetzen. Und er hat das so gebildet, dass es in mir ist. Das Nächste, was ich erreichen kann, ist das Geheimnisvolle der Welt. Und wenn die noch so fern ist, das Geheimnisvolle ist in mir. Und damit bin ich sozusagen in der Welt und ganz nah bei ihr.
Das Stichwort greife ich sehr gerne auf, Ernst-Peter Fischer. Wenn wir nämlich auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schauen, auch in der Historie, dann ist eine Konstante bis heute, dass sie brennen für ihr Thema so, dass sie sogar ihren eigenen Körper benutzen, wenn es gilt, die Wirksamkeit einer Therapie oder eines Impfstoffes zu erforschen. Das heißt, die lassen das Thema, das Objekt ihrer Forschung ganz nah an sich ran, sogar in sich hinein.
Ja, und vielen Dank für den Hinweis. Das kommt immer wieder in der Geschichte der Wissenschaft vor, die Bereitschaft, auch sich selbst zur Verfügung zu stellen. ich will jetzt nicht sagen, sich selbst zu opfern, aber es geht darum, dass die Wissenschaft einen derart antreibt, ein derart inneres Feuer in einen entfacht, dass man sozusagen nicht zurück kann, um dann zu sagen, ich verbiete mir dieses Wissen. Also es gibt für mich, also das war ein junger Mann, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, entscheidende Antwort auf die Frage an Robert Oppenheimer, warum er dann irgendwann an der Wasserstoffbombe weitergearbeitet hat. Da hat er gesagt, weil das ein technisch süßes, technically sweet Problem war. Wenn ein Wissenschaftler so etwas sieht, ein Forscher so etwas sieht oder eine Forscherin, dann können sie gar nichts anderes machen, als daran weiterzuarbeiten. Das hat zum Beispiel Lise Meitner getan, als sie die Kernspaltung entdeckt hat. Sie hat ja nicht gesagt, oh, das ist was Gefährliches. Mhm. Da ist etwas Wunderbares, was ich verstanden habe, was aber insgesamt insofern nur ein Verständnis war, dass man jetzt technisch weiterkommen konnte, ohne dass man insgesamt das Geheimnis der Energie, die in der Welt steckt, lösen könnte. Das kann man sowieso nicht. Das größte Geheimnis, das uns umgibt, ist die Frage der Energie und wie es die Energie schafft, immer wandlungsfähig zu bleiben, aber dabei erhalten zu bleiben. Energie ist etwas, was sozusagen immer da gewesen sein muss. Das ist vom Anfang der Welt, ferner geht es gar nicht. Und gleichzeitig brauche ich die tägliche und ganztägliche, sodass die fernste Welt von vornherein so angelegt ist, dass es mich am Ende geben kann. Das gibt mir sozusagen ein Gefühl der Nähe, in dieser heimatlichen Welt zu sein. Und das ist doch eigentlich ein schönes Gefühl. Also, und Nähe heißt doch immer Gefühl der Nähe. Nicht nur Messen der Nähe, Messung der Nähe, sondern ein Gefühl der Nähe. Und man sollte viel mehr die gefühlte Nähe für die Konzepte und Ideen der Wissenschaft haben. Ich finde, dann würde unsere Zivilisation viel besser zurechtkommen.
Das war der Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer in unserer Sommerreihe Nah und Fern über Wissen und Geheimnis der Naturwissenschaften. Es war gewünscht, aber schwer vorstellbar. Jetzt ist es gewiss. Michael Köhler hat die Kulturmeldung vom Tage.
Das geplante Großkonzert, nämlich mit bis zu 13.000 Gästen im Düsseldorfer Fußballstadion, es wird am 4. September nicht stattfinden. Es soll in den Spätherbst verschoben werden, das teilte der Veranstalter heute mit. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann begrüßte die Entscheidung, das überrascht nicht. Damit kamen die Verantwortlichen einer Entscheidung oder einem Reißleinenstopp der Landesregierung zuvor. Die hatte nämlich ihre Bedenken schon geäußert. Den mehr als 7.000 Besuchern, die Tickets erworben hätten, werden nun das Eintrittsgeld zurückerstattet. Das Konzert unter dem Motto Give Life a Chance war am 7. August angekündigt worden. Die Stadt hatte es bereits zu diesem Zeitpunkt genehmigt. In den vergangenen Tagen hatte allerdings das NRW-Gesundheitsministerium mehrmals geäußert, dass man kein Fußballspiel mit tausenden Zuschauern verbieten, ein Konzert dieser Größenordnung aber erlauben könne. Auf der kalifornischen Skywalker Ranch in der Nähe von San Francisco, da gehen moderne Reliquien jetzt über den Tisch. Han Solos Handfeuerwaffe etwa aus Star Wars, die soll sechsstellige Auktionserlöse einbringen. Gold aus Plastik wird da an Fans versilbert. Denn Filmrequisiten aus Serienklassikern, die sind nicht nur für Amerikaner eine Art moderne Reliquien. Das Auktionshaus Julian's in Los Angeles beobachtet durchaus ertragreichen Handel damit.
Es gibt einen großen Appetit auf ikonische Objekte. Und als Geldanlage ist das etwas ganz anderes als zum Beispiel der Aktienmarkt, der großen Schwankungen unterliegt. In ein paar Jahren können solche Dinge sicherlich für mehr Geld wiederverkauft werden.
Moderne Reliquien eben. Um Abstandsregeln und unterschiedliche Verordnungen, dazu gibt es immer wieder Streit. Corona-Auflagen in geschlossenen Räumen wie Theatern und Konzertsälen. Grundsätzlich können nach Darstellung deutscher Bühnen- und Musikverbände jeder zweite Platz in Konzert- und Theatersälen unter den Corona-Regelungen durchaus besetzt werden. Durchdachte Hygienekonzepte in den Häusern ließen häufig mehr Publikum zu, als es die starren Sitzplatzbeschränkungen vielerorts vorschreiben. So heißt es in einer Klärung heute des Deutschen Bühnenvereins, der Deutschen Orchestervereinigung, der Deutschen Konzerthauskonferenz und auch der Generalmusikdirektoren und der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Und rasch noch eine Personalnachricht. Der deutsche Musikmanager Alexander Neve soll nach Angaben des französischen Kulturministeriums die Leitung der Pariser Oper bereits kommende Woche übernehmen. Kulturministerin Roselyne Bachelot habe dem Präsidialamt vorgeschlagen, dass Neve wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Oper den Posten bereits zum 1. September übernehmen solle.
Und das war Kultur heute über verbotene Demos von Corona-Leugnern oder die Wahlrechtsreform berichten. Die Information am Abend gleich nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse.